herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Morzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-morzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Heute das Thema, den Himmel gibt es echt. Und ich bete mit uns. Danke, Jesus Christus, dass du jetzt hier bist, dass wir dir begegnen dürfen. Du bist da und freust dich, wenn wir uns mit dir beschäftigen, wenn wir gemeinsam dich suchen. Und das wollen wir, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. So segne uns jetzt einfach, mach uns offen, bereit zum Hören. Schenke uns die Bereitschaft, dass wir uns öffnen, sodass am Ende wir gesegnet nach Hause gehen dürfen. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Den Himmel gibt es echt. Ich habe überlegt, was gibt es denn für Wörter, die so das Stichwort Sehnsucht beschreiben. Da haben wir eben Verlangen, Bestreben, auch eine Begierde, Fernweh oder eben auch Heimweh. Wörter, die Sehnsucht beschreiben. Und heute geht es ja auch um eine Sehnsucht nach dem Himmel. Ewigkeit, Sonntag, Sehnsucht nach Gottes Nähe. Und ich habe überlegt, nach was kann man denn noch alle Sehnsucht haben? Das hat jetzt nichts, ist jetzt Zufall, dass das Essen gerade an erster Stelle ist. Aber nach einem guten Essen, guter Gemeinschaft, das ist doch etwas, wo es sich dafür lohnt, sich auch danach zu sehen. Andere wiederum, Menschen gibt es, die sehen sich überhaupt nach Essen. Dann gibt es viele Menschen, die sehen sich danach, einmal reich zu sein, im Geld zu schwimmen oder hier, wie in dem Bild, das Geld auf sich zufliegen zu haben. Andere sehnen sich nach einem Ausbildungsplatz, junge Menschen, oder eben nach einer guten Arbeitsstelle. Heutzutage ist das auch nicht normal, danach kann man sich eben auch sehnen. Andere, die Arbeit haben, die viel Arbeit haben, die sehnen sich wiederum nach vielleicht einer langen Reise, einem erholsamen Urlaub, Südsee, relaxen, am Strand liegen, ein Cocktail in der Hand, kein Stress, keine Hektik und die Person, die man liebt, die man mag, um einen herum. Und danach wiederum sehen sich vielleicht einige Singles, Menschen ohne Partner. Die sehen sich danach, jemanden an der Seite zu haben. Es muss nicht unbedingt schon in dem Alter sein, aber ich fand das Bild süß. Und wenn man sich mal in der Gemeinde umhört, nach was sich so Menschen sehnen und da insbesondere auch unsere älteren Geschwister, da haben wir eben oft auch die Sehnsucht nach dem Himmel. Und wir haben jetzt schon vom Gunther gehört, wir haben Abschied genommen vom Katrinchen in diesem Jahr. Und ich war ja beim Katrinchen und da wurde diese Sehnsucht nach dem Himmel so deutlich. Sie schwach im Bett und konnte nicht mehr viel und sagte, sie will halt heim. Sie will zu ihrem Vater zurück. Das ist eine Sehnsucht nach dem Himmel. Und das hat mich fasziniert und das erlebe ich immer wieder. Gerade eben auch bei Älteren. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, mit dieser Sehnsucht nach dem Himmel. Ich möchte gerne mit uns einen Text lesen, 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Und diese Verse, die lese ich aus der Hoffnung für alle. Muss ich gucken, ab dem 4. Vers muss ich weiterklicken. Da heißt es, das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, damit wir nicht nackt sondern bekleidet sind. Wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Wir wünschen uns nicht etwa den Tod herbei, sondern wir möchten den neuen Leib überziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut sein oder schlecht. Viel Input. Wir kennen Paulus, so einen Text einmal runter zu hören, ist man ja eigentlich fast überfordert. Deshalb wollen wir uns natürlich auch mit dem Text im Einzelnen noch beschäftigen. Den Himmel gibt es echt. Himmelssehnsucht, mein erster Punkt. Und die ersten vier Verse beschreiben den Himmel. Aber es ist eben nicht der Himmel, wie sich ihn manche Menschen vorstellen, idyllisch. Die Englein singen, spielen auf einer Harfe, weiße Wolken, Friede, Freude, Eierkuchen. Und es ist auch nicht der Himmel, den wir sehen oder auch jetzt nicht sehen, wenn wir nachher vor die Tür gehen. Es ist eben eine andere Dimension. Es handelt sich nämlich hier um die unsichtbare Welt Gottes gegenüber dem, was wir sehen, dem Sichtbaren, was wir erleben. Der Himmel ist also demnach die Wohnung Gottes. Und zugleich die ewige Heimat von Jesus Christus. Er ist der Aufenthaltsort der Engel. Und dies alles wird schlussendlich die Wohnung des Erlösten, so heißt es. In Offenbarung 7 wird der Himmel auch beschrieben. Dort werden die Menschen, die zu Lebzeiten Christen waren, um den Thron tanzen. Sie werden weiße Gewänder tragen als Ausdruck der Sündlosigkeit. Die Sündlosigkeit, die wir haben, wenn wir mit Christus unterwegs sind, wenn wir ihm unsere Sünden abgegeben haben. Und in Offenbarung 21 wird vom Himmel gesagt, dass es dort keine Schmerzen geben wird, kein Geschrei, keine Tränen. Und es wird kein Tod mehr sein. Und Gott wird mitten unter ihnen sein. Und wenn ich mir das alles so vorstelle, was uns erwartet, und wie der Gunther schon sagte, was Katrinchen jetzt sieht, wo sie uns ein Stückchen weiter ist, da kann man doch eigentlich nur anfangen zu strahlen, zu jubeln. Das ist die Aussicht, die uns Paulus vor Augen malt. Macht euch das nochmal deutlich, schließt nochmal die Augen, malt euch diesen Himmel. Keinen Geschrei, keine Schmerzen, kein Ton, kein Tod, Angst, keine Zweifel, kein Gier, alles, was schön sein wird, ist vorhanden. Jesus Christus ist mitten unter uns. Wir werden tanzen, wir werden bei ihm sein. Ist das nicht herrlich? Da vergisst man doch für einen Moment die täglichen Wehwehchen, die man hat. Da und hier und überall zieht es. Die starken Schmerzen vergisst man vielleicht auch. Dann wird uns plötzlich das Älterwerden gar nicht mehr so schlimm. Und mit so einer Aussicht kann man sogar getrost der Ewigkeit entgegengehen. Eine Aussicht, die uns durchträgt, selbst im Sterben. Und wir haben eben gesungen, seine Güte ermüdet nie, ewig, ewig bleibe sie. Das ist das, was uns hier auf dieser Erde hilft und durchträgt. Und nach diesem Himmel sehnt sich Paulus. Er macht das deutlich, indem er vom Haus bei Gott von einem stabilen, festen, von einem sicheren Haus spricht. Und dieses Sehnen ist nicht einfach nur mal, ja, es wird irgendwann bestimmt mal nett. Nein, Paulus sagt am Anfang des Abschnittes, denn wir wissen es. Es ist eine feste Gewissheit, nach der sich Paulus sehnt. Und dieses Sehnen und Seufzen drückt dieses tiefe Verlangen aus. Und wenn man den Text mit diesem Hintergrund liest, dann hat man das Gefühl, dass der erste Abschnitt fast so etwas wie schwermütig zu sein scheint. Zweimal lesen wir davon, dass Paulus seufzt und sich danach sehnt. Und warum ist das so? Er ist doch dieser Glaubensheld, Eiferer für Jesus. Aber es ist so, dass auch er sich in seinem irdischen Leib nicht wohlfühlt. Und er beschreibt deshalb diesen Leib mit dem einfachen Wort Hütte oder anders übersetzt auch mit Zelt, was für den Zeltmacher natürlich fast wie Pflicht ist. Aber ein Zelt baut man eben nicht als Dauerwohnung. Sie haben kein festes Grundstück. Es bietet nur Unterkommen für kurze Zeit. Zelte sind nicht stabil. Und in denen, wo ich geschlafen habe, waren die auch oft nicht wasserdicht. Und noch vieles mehr. Zelte, also da wollte ich nicht lange drinne wohnen. Und so beschreibt Paulus das Leben hier auf dieser Erde. Paulus denkt aber nicht nur daran, dass er irgendwann mal, wenn er stirbt, ein neues Haus bekommt. Wenn man diesen Text liest, hat man den Eindruck, dass er sich gegen das Sterben als solches wehrt. Und das Sterben ist manchmal schwer. Das Sterben ist manchmal auch für uns Christen nicht leicht. Ich habe schon viele Menschen erlebt, auch Christen, die es nicht leicht hatten, nach Hause zu gehen. Und Paulus sagt uns, dass das Leben hier auf dieser Welt mit dem Sterben, wo wir nicht wissen, wie es geschieht, auch eine Existenzminderung darstellt. Denn wenn ich an das Sterben denke, dann ist mir ganz ehrlich auch nicht immer ganz wohl bei der Sache. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon viele Menschen habe sterben sehen in meinem Beruf als Prediger, aber auch als Krankenpfleger. Und aus diesem Grund wünscht sich Paulus eben, dass er nicht so stirbt. Aus diesem Grund wünscht sich Paulus, dass er lieber nicht entkleidet wird, was mit dem Sterben gleichzusetzen ist. Er wünscht sich, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Paulus, er möchte diesen mühsamen, schmerzhaften Prozess des Zeltabbaus entgehen. Aber leider musste auch Paulus damit rechnen, dass Jesus nicht zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Und das war schwer für ihn. Das war ein Grund zu seufzen. Aber wie ist das bei uns? Mir geht es so, dass mich dieser Text, dass mich das auch sehr ergriffen hat. Und dennoch, wenn wir ehrlich sind und überlegen, was wäre, wenn jetzt plötzlich Jesus zu mir käme und sagt, Heiko, du darfst dich jetzt entscheiden, ob ich heute, morgen oder irgendwann kommen kann. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, natürlich will ich, dass er wiederkommt. Aber wenn ich drüber nachdenke, muss ich es auch sagen, weiß ich nicht, was ich jetzt plötzlich antworten würde. Auf der einen Seite ist das die größte Sehnsucht, die ich habe. Und aber da gleichzeitig denke ich doch, ich bin noch jung. In 3 Tagen werde ich erst 39. Fühlt sich vielleicht manchmal älter an, aber viele sagen, du bist ja noch jung. Aber ich möchte auch noch leben, erleben, wie meine Kinder aufwachsen. Ich möchte Zeit mit meiner Frau erleben. Ich will Gottes schöne neue Welt bereisen. Gottes schöne Welt bereisen. Ich möchte für Jesus im Dienst stehen. Ich möchte, dass Menschen Jesus Christus in ihrem Leben aufnehmen und kennenlernen, dass hier in Gladenbach, in Monshausen und Umgebung Gottes Reich wachsen darf. Und es gibt so viele Menschen, die ich in mein Herz geschlossen habe, von denen ich weiß, die haben diese Sehnsucht nach dem Himmel noch nicht. Die kennen diese Sehnsucht noch nicht. Und deswegen frage ich mich, ob das wirklich so ist. Was würde ich antworten? Und diese Fragen, das ist auch alles gerechtfertigt. Wenn ich in dem Bewusstsein lebe, dass Gott wiederkommt, dass Jesus wiederkommen kann. Denn zum Glück wird mir diese Frage ja gar nicht gestellt. Aber wenn ich damit in meinem Leben rechne und offen bin dafür, dass er kommen kann und dass es ein Ende geben kann, dann ist es, denke ich, auch in Ordnung, so eine Frage zu stellen. Es ist schön, auch erdverbunden zu sein. Es darf uns aber nicht daran hindern, diesen Blick nach vorne nicht zu haben. In der Bibel gibt es einen Vers, der uns dieses Sterben manchmal ziemlich nahe bringt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dann heißt es weiter, auf dass wir klug werden. Was passiert, wenn das bei uns eintritt? Sind wir trotz unserer Wünsche bereit, auch dieses Leben in dieser Ausrichtung zu leben? Und dieser Text ermahnt uns und fordert von uns und wünscht sich von uns, dass wir eben nicht am Erdenglück leben, in diesen Sehnsüchten, die wir von Anfang gehört haben. Lasst euch und mich nicht durch Erfolg, Ehre, Menschengunst nicht täuschen. Je älter wir werden, desto beschwerter wird es manchmal, desto natürlicher wird auch der Heimweh nach Gott. Und deswegen ist es aber auch wichtig für uns Jüngeren, diese Himmelssehnsucht im Herzen zu haben. Denn diese Himmelssehnsucht ist wirklich etwas, was uns ja Paulus auf eine tolle Art und Weise beschreibt. Der zweite Gedanke, Himmel auf Erden. Ja, schon jetzt beginnt bei uns ja der Himmel. Ich lese uns nochmal die Verse 5 bis 8. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ja, dieser Abschnitt, der beginnt mit einer gewaltigen Zusage. Diese Zusage beinhaltet, dass Gott uns den Heiligen Geist geben wird, dass Jesus uns diesen Heiligen Geist hinterlassen wird als eine Anzahlung. Und hier ist dieser fünfte Vers fast so wie ein Bindeglied. Er verbindet die Sehnsucht nach dem Himmel mit unserer momentanen Situation. Wir bleiben eben nicht beim Seufzen stehen. Das ist so, wie wenn jemand mir anbietet oder gerne vielleicht meine Stereoanlage kaufen will. Und dann sage ich ihm, du kannst sie gerne haben, 1000 Mark oder 1000 Euro, wie man heute sagt, du kannst sie dafür haben. Und wenn du mir 100 Euro gibst, dann darfst du sie auch mitnehmen, weil ich von dir ein Pfand bekommen habe. Und dieses Pfand garantiert mir normalerweise, dass ich auch den Rest bekomme. Es garantiert mir, dass ich den Rest irgendwann in den Händen halten werde. Und mit dem Geist Gottes ist es genauso. Der Geist Gottes in unseren Herzen ist schon ewiges Leben. Es ist schon in uns. Es hat schon in uns begonnen. Es ist zwar erst der Anfang, aber wir leben ihm schon jetzt. Und wenn wir in unserem Herzen den Heiligen Geist haben, dann können wir eben wie Paulus sagen, denn wir wissen, was kommen wird. Dieser Heilige Geist gibt in uns diese Gewissheit, dass wir sagen können, wir wissen es. Und es heißt in Römer 8, Vers 11, denn der Heilige Geist ist derselbe Heilige Geist wie der, der Jesus von den Toten auferweckt hat und der in euch wohnt, so wie auch derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig macht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir haben Gottes Geist in uns. Und dieser Geist macht uns die Ewigkeit so deutlich. Und wie das mit diesem Pfand, mit diesem Ewigkeitsperspektive ist, das stelle ich mir immer so vor, wie wenn bei uns zu Hause Weihnachten war, als wir noch kleiner waren. Da hatten wir bei uns zu Hause immer die Tradition, dass zum Weihnachten hin unser Wohnzimmer, wo leider der Fernseher auch drin stand, egal, das ist ein Nebenthema, wo das Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum geschmückt war, die Geschenke drunter lagen. Dieses Zimmer wurde am Tag vor Heiligabend geschmückt und abgeschlossen. Wir durften nichts sehen. Und für uns Kinder war das manchmal ganz schön hart. Es gab Zeiten, da hat man dann durch die Scheibe so gelunzt, bis das meine Mutter entdeckt hat, dann hing im nächsten Weihnachten ein Tuch vor der Scheibe. Und es war so, wir hatten diese Sehnsucht, danach in dieses Zimmer hineinzukommen. Denn da war ja alles, was wir wollten, der Baum, aber vielmehr die Geschenke meistens, die da drunter waren. Wir hatten diese Sehnsucht, dass diese Tür sich einmal öffnet. Das war in dem Moment unser großer Wunsch. Und manchmal war es dann tatsächlich so, wenn die Eltern auch eben nicht geguckt haben, dass dann der kleine Heiko mit seinen Brüdern am Schlüsselloch sitzen und durchgucken. Und tatsächlich hat auch in einem Jahr meine Mutter vergessen, da nichts davor zu machen. Im nächsten Jahr war dann auch vor dem Schlüsselloch was, egal. Da war das dann tatsächlich so, dass man so im dunklen Raum bisschen gesehen hat, ja, es könnten blaue und rote oder was auch immer für Kugeln, silber und goldene sein. Man hat gesehen, der Baum geht fast bis unter die Decke. Man sieht aber auch schon so ein Zipfel von einem Geschenk. Denken, oh, besonders großes dabei. Ist das meins oder gehört das irgendjemandem? Man hat so ein bisschen den Eindruck, da ist was, das möchte ich gerne haben und man möchte diesen Blick erhaschen. Und das Gute daran war, dass wir wussten, dass diese Sehnsucht irgendwann einmal ein Ende findet. Wir wussten ja, am Abend wird die Tür geöffnet und wir werden dann alles in seiner Herrlichkeit und in seiner Fülle sehen und erleben. Dann wird die Freude eben groß sein. Und für mich ist das eben tatsächlich so, dass dieser Heilige Geist in uns so ein Schlüsselloch, großen Moment für uns bereithält. Wir erleben Gott in unserem Leben, in unserem Alltag. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in der Gemeinde sind, erleben wir doch, wie Christus anwesend ist. Und erleben schon etwas davon, wie schön es einmal sein wird, wenn wir bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit. Aber, und das ist das große Aber, wenn wir einmal zu ihm kommen, wird es noch schöner. Es wird noch größer, es wird noch viel, viel herrlicher. Es wird noch mächtiger. Jesus wird mitten unter uns sein. Die Türe ist geöffnet und wir sehen alles. Und Gemeinde und Glaube ist für mich eben immer nur ein Schlüsselloch groß. Aber wenn wir wissen, es wird einmal viel herrlicher, ist das nicht auch ein großer Grund, ja, so zu leben, dass wir eben mit Jesus unterwegs sind. Wir wandeln noch im Glauben und eben nicht im Schauen. Und zu glauben, ohne Gott wirklich vor Augen zu haben, ist manchmal nicht leicht, aber mit dem Heiligen Geist dürfen wir das erleben. Wir dürfen in unserem Leben auf Gott vertrauen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir wandeln im Glauben, aber es ist ein Glaube, der eben sagen kann, wir wissen es, dass es kommen wird. Und das fand ich so schön, wie der Gunther sagt, das Katrinchen ist mir schon einen Schritt weiter. Das drückt eben etwas von dem aus, dass du sagst, das, was kommt, werde ich auch erleben. Das ist das, was wir bekommen werden. Wir wissen es. Schauen werden auch wir einmal. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und deshalb darf Paulus in dem allen sagen, wir sind getrost. Zweimal kommen diese Wörter vor. Und getrost sein, und die Situation hat sich bei Paulus noch nicht verändert, obwohl wir noch immer in diesem Leib wohnen, der vom Herrn getrennt ist. Wir haben tatsächlich nur eine Hütte, eine Zeltbehausung, ein Leib, der im Vergleich zum himmlischen Leib sehr viel schlechter abschneiden wird. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht wirklich miteinander vergleichen. Der Leib, der uns auf dieser Erde manchmal so viel Mühe bereitet. Und wir ziehen es lieber vor, in diesen neuen Leib zu schlüpfen. Aber solange wir auf dieser Erde sind, sind wir guten Mutes. Weil wir wissen, es kommt anders. Wir haben den Himmel schon auf Erden. Aber es wird noch einmal viel, viel schöner. Noch haben wir nur diese Schlüsselloch-Momente in unserem Leben. Noch sehen wir nur den kleinen Teil. Aber dieser kleine Teil hat schon bei mir so viel Freude und so viel Nähe zu Gott ausgelöst, dass ich einfach sagen kann, das, was kommen wird, das wird einfach genial. Und wenn ich darüber spreche, merke ich, da kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist das, was Christus uns verheißt. Und mein dritter Gedanke von heute, Himmelssehnsucht ist keine Weltflucht. Vers 9 und 10, ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Nichtchristen angesprochen wurdet, die zu euch gesagt haben, wisst ihr was? Also ihr Christen habt ja keine Ahnung vom Leben. Ihr habt immer nur die Ewigkeit im Kopf. Und das, was hier auf der Erde ist, scheint euch gar nicht zu interessieren. Ihr freut euch doch bloß auf den Himmel. Ja, die Menschen, viele Menschen halten Christen, halten uns für weltfremd, weil wir mit einer Aussicht leben, die über die irdische Existenz hinausreicht. Und das ist vielleicht manchmal auch hin und wieder der Fall. Ich kenne Christen, die sind in ihrem Leben, in ihren Meinungen oft stur, verbohrt, hören nicht auf Nichtchristen, sind überheblich, leben in ihren frommen Ghettos. Oft ist ein Christ ein Mensch, der nach außen hin nicht positiv wirkt. Sie bilden manchmal, so wie man sagt, einen Kuschelclub der Erretteten. Wir haben uns und sind uns genug. Aber dieser Text möchte eben das nicht. Er möchte nicht, dass wir uns aufgrund unserer Himmelssehnsucht in eine Höhle verkriechen oder einem Schneckenhaus verkriechen, und uns nur um uns selber drehen und jammern. Und gerade weil wir so eine Aussicht auf Gott haben, wollen wir doch dem Herrn gefallen. Wir wollen unsere ganze Ehre, so heißt es im Text, daran setzen, Gott zu gefallen. Ich habe überlegt, wo war das vielleicht in meinem Leben? Und musste daran denken, wie das ist, wenn man als junger Mensch dem anderen Geschlecht gefallen wollte. Wenn man da ein Mädchen gefallen wollte, was man eben ganz gerne hatte. Da hat man sich doch ins beste Licht versucht zu rücken. Oder eben biblisch gesagt, wir haben alle Ehre daran gesetzt, demjenigen zu gefallen. Und das hat bei den Kleidern angefangen, hat aufgehört bei dem, was man sagt. Man versucht sich dann natürlich besonders gescheit zu stellen. Und bei uns Christen ist das ähnlich. Wir wollen doch auch unsere ganze Ehre daran setzen, Gott zu gefallen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, weil wir doch antworten mit unserem Leben auf das, was er uns alles gegeben hat. Wir wollen unsere Ehre daran setzen, Gott zu gefallen. Und das zeigt sich doch unbewusst oder auch bewusst in unserem Verhalten, in unseren Worten, die wir sprechen, im Umgang untereinander, nach außen, in den Entscheidungen, die wir treffen. Und egal, ob wir uns bei Gott befinden oder in der Fremde, wir wollen Gott gefallen. Auch, weil wir uns vor Gott einmal rechtfertigen müssen. Wir kommen alle einmal in das Gericht. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl erscheinen, so heißt es in unserem Text. Und dort kommt dann auch alles ans Licht. Im 1. Korinther 4, Vers 5 heißt es, der Herr kommt, welcher wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. Ja, Gott wird uns auch alles vor Augen malen. Alles kommt ans Licht. Unsere Sünde, die wir machen, leider Tag aus, Tag ein, die wird aber bei Gott nicht totgeschwiegen. Müssen wir uns deswegen jetzt vor dem Gericht fürchten oder erschrecken? Ich würde sagen, keinesfalls. Denn wir werden vor niemandem anderen erscheinen, vor keinem anderen Richter erscheinen, als auch vor dem, der unser Fürsprecher ist, der unsere Sache in die Hand genommen hat, der gesagt hat, ich will alles machen, letztlich um meine Kinder zu verteidigen. Es ist wie bei einem Anwalt. Unsere Sünde wird bei Gott nicht totgeschwiegen, aber sie wird vergeben und irgendwann dann auch vergessen. Er wird unsere Sünde ans äußerste Meer werfen. Und das alles werden wir erleben. Aber es braucht eben in diesem Leben einen Moment der Entscheidung, wo wir uns für diesen Anwalt entscheiden. Wenn wir nämlich vor dem Richter stehen, brauchen wir es, wie im Leben auch, einen Anwalt, der für uns spricht, einen Anwalt, der für uns da ist, der versucht, unsere Wünsche zu vertreten. Ohne Anwalt sind wir eben aufgeschmissen im Gericht. Ohne Anwalt werden wir diesen himmlischen Leib eben nicht bekommen. Wir werden nicht um Gottes Thron tanzen. Wir werden keine weißen Kleider tragen, die durch Jesus und sein Handeln und Tod am Kreuz reingewaschen sind. Wir werden nicht dort sein, wo es keine Tränen, keine Schmerzen, kein Geschrei ist. Und das Schlimmste an alledem ist, dass Jesus nicht bei uns ist. Wir werden nicht bei Jesus sein in der Ewigkeit, wenn wir diesen Anwalt zu Lebzeiten nicht engagiert haben, getrennt von Gott. Jesus, er hat dieses Getrenntsein von Gott erlebt, als er am Kreuz für dich, für meine und für deine Sünden hing. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das war das Schlimmste, was Jesus am Kreuz erleben musste. Ich glaube nicht die Schmerzen, die Folter, die Pein. Ich glaube, das Schlimmste war auch für ihn, dass er am Kreuz hing und wusste, jetzt ist keine Möglichkeit, bei Gott zu sein. Gott konnte seinen Sohn nicht bei sich haben, wie er die Schuld der Menschheit, die Schuld von dir und mir getragen hat. Die Schuld, die eigentlich wir tragen müssten, die er trug. Ich möchte uns nochmal fragen, habt ihr diesen Anwalt im Gerichtssaal vor Gott neben euch sitzen? Wenn nicht, dann lädt er uns ein, diesen Anwalt zu engagieren. Es ist nur ein Gebet entfernt. Es kostet nicht viel, wie die Anwälte vielleicht auf dieser Erde, wo man eine Rechtsschutzversicherung braucht oder was auch immer. Ihr müsst bei den WIM fragen, was man alles braucht. Aber bei Christus, dieser Anwalt, der ist da für uns, wenn wir ihn engagieren. brauchst nur Jesus in dein Herz aufzunehmen. Ja, den Himmel, den gibt es echt. Den Himmel gibt es echt, ein Ort, wo wir hin möchten. Zum Abschluss möchte ich eine Geschichte vorlesen, die das Thema noch einmal zusammenfasst und die ich einfach gewaltig finde. Pastor Johannes Busch, der erzählte einmal, ich war als Soldat monatelang auf dem kubanischen Brückenkopf. Es war eine böse Zeit. Unvergesslich ist mir der Tag, als mir gesagt wurde, dass ich in den Urlaub fahren darf. Und das war freilich eine beschwerliche Reise. 8 Tage lang waren wir auf der Bahn, dicht gedrängt, unter Gluthitze. Wir haben auf dieser Reise schrecklichen Durst erlitten. Die Nächte waren eine Qual. Aber wenn mir einer gesagt hätte, ich soll aussteigen um der beschwerlichen Reise willen, dann hätte ich laut losgelacht. Ich hätte ihm fröhlich erklärt, ich reise noch gerne 4 Monate so, denn ich reise ja nach Hause. Der Gedanke, dass es zur Heimat ging, machte alle Strapazen, Nöte und Qualen klein. Wenn die Nacht nicht vergehen wollte, dann eilten die Gedanken voraus. Ich reise nach Hause. Ich reise nach Hause. Das Leben eines Christen gleicht so einer Fahrt. Ich reise nach Hause. Ein Christ weiß, wo er hinfährt und was ihn dort erwartet. Ja, wir reisen nach Hause. Diese Lebensreise lohnt sich, weil wir nach Hause reisen. Und wenn ich an die kommende Adventszeit denke, möchte ich mich besonders auch daran erinnern, dass ich nicht nur auf Weihnachten die Geschenke warte, sondern auch darauf, dass wir zu Jesus kommen, dass er zu uns gekommen ist als allererstes und dass wir ihm entgegengehen. Ich reise noch 4 Monate so weiter, denn ich fahre nach Hause. Amen.